Sie wünschen sich, in die USA zu reisen oder nach Israel. Ist das richtig? Und dass, wenn es möglich wäre, normalerweise via Direktflug.
Ja, sicher, natürlich.
Das heißt, Sie wollen eine neue Heimat aufbauen in den USA oder in Israel?
Ja, wir sehen hier keine Zukunft mehr in diesem Land. Das ist das Problem, weil, wie gesagt, als Zeugen, anstatt dass man uns als Zeugen geschützt hat, wie es nötig gewesen wäre, hat uns dieser gleiche Staatsanwalt verraten, hat uns, also wie gesagt, also eine Gegner verraten. Es kam später raus, durch eine Kontaktperson, die wir zugeführt bekamen, also vielmehr ich, mein Sohn war da noch nicht zugegen, der hat eine Zeit lang, wurde der quasi weggezogen. Also,
wünschen Sie eine Kontaktaufnahme mit der US-Botschaft und mit der israelischen Botschaft? Ist das Ihr Wunsch?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Also Sie,
ich denke, wir sind auch die Einzigen, die uns da schützen können. Also wir haben sonst, wir wissen nicht, wo wir sonst wirkliche Hilfe und wirklichen Schutz herbekommen.
Die eigenen Behörden uns verraten.
Ja, mein Sohn sagt richtig, die eigenen Behörden haben uns verraten.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm, Sabaoth, bekannt auch als Andreas Klamm. Radio TV IBS Liberty, ISMOT, International Social and Medical Outreach Team, IFN, International Family Network D734, SAR, Search and Rescue, und Grace Medcare Limited London, sowie regionalhilfe.de, Arbeitsgemeinschaft für Medien- und Hilfeprojekte, präsentieren Ihnen in den kommenden 15 bis 20 Minuten eine Sondersendung aufgrund einer Bedrohungslage, in der Zeugen bedroht werden, deren Lebensgeschichte wir leider nicht vollständig vorstellen können, sondern nur auszugsweise. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben, können Sie auch rund um die Uhr anrufen via Telefon 0621 5867 8054. Mein Name ist Andreas Klamm Sabaoth, bekannt auch als Andreas Klamm. Ich bin Journalist, Autor, Buchautor von 12 veröffentlichten Büchern, Radio, Fernseh- und Musikproduzent seit 1984. Wir haben eine zweite Telefonleitung geschaltet. Das ist die Telefonnummer 0621 4909 650 117. Wenn Zeugen in Deutschland bedroht werden, dann geht es meist um sehr schwere kriminelle Delikte und um schwere Straftaten. So geht es auch in der Geschichte von Ute und Tobias, die ich gleich via Telefonleitung zugeschaltet ganz herzlich am Telefon begrüßen werde. Wenn Zeugen ausgeschaltet werden sollen, jeder, der schon etwas von der Geschichte von Gustav Mollert gehört hat, weiß, wie Zeugen ausgeschaltet werden. Es gibt mehrere Methoden, 4 ganz bekannte Methoden, erkläre ich vorweg. Die erste Methode ist, man beseitigt Zeugen mittels einer Schusswaffe oder mittels der Ermordung. Die zweite Methode ist, man führt die wirtschaftliche Existenzvernichtung herbei, sodass die Zeugen komplett finanziell mittellos werden und im Obdachlosenheim landen und damit einer komplett hilflosen Situation ausgeliefert sind. Die dritte Methode ist die Zwangspsychiatrisierung. Da kommen wir auf das Beispiel von Gustav Mollert. Gustav Mollert ist einer von Zehntausenden von Menschen, denen es gelungen ist, die Öffentlichkeit und die Medien zu erreichen und damit, obgleich er entmündigt wurde, betreut wurde und zwangspsychiatrisiert, also in der Psychiatrie inhaftiert wurde, die Chance hatte, wieder aus der Psychiatrie hinauszukommen. Gustav Mollert kämpft heute noch um Entschädigungen für das jahrelange erlittene Leid. Er war Zeuge. Alles, was er tun wollte, war, die Wahrheit zu sagen. Nicht mehr und nicht weniger. Und im Zeichen der Wiedervereinigung will ich den Paragraphen nicht vergessen. Die Zuhörer aus dem Osten Deutschlands, aus der früheren Demokratischen Republik, wissen auch, dass man gegen Zeugen, die aussagen wollen, aber es nicht dürfen, den sogenannten Paragraphen verhängen kann. Das heißt also, man verhängt den Paragraphen gegen Zeugen und was auch immer die Zeugen erzählen, selbst wenn sie ihr Geburtsdatum oder ihren Vornamen erzählt, wird diesen Zeugen in der Regel nicht mehr geglaubt. Also es gibt mehrere schreckliche Methoden, Zeugen auszuschalten. Am Telefon zugeschaltet aus der Nähe von Kassel. Und wir erinnern uns an die schrecklichen Ereignisse der Ermordung des Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke. Er wurde erschossen. Das hat uns alle tief erschüttert. Und aus der Nähe von Kassel, etwa 20 Kilometer von Kassel, wir bleiben fair und wir klagen auch nicht an. Wir versuchen nur Hilfe zu leisten. Begrüße ich ganz herzlich zugeschaltet Ute und Tobias.
Hallo.
Ute, Sie sind 60 Jahre jung und Sie sind die Mutter von Tobias. Sie sind Zeugen von schweren Straftaten geworden und hatten die Absicht, eine Zeugenaussage zu machen. Was ist dann geschehen?
Ja, richtig. Wir haben die auch gemacht. Das heißt, zuerst ich mit meinem Ehemann, Lothar, im Mai 2009. Da bin ich zur Staatsanwaltschaft mit meinem Ehemann gegangen und habe dort über 3 Stunden ausgesagt gegen einen Wirtschaftsschwerstkriminellen und im Zuge wegen Bedrohung gegen meinen Sohn. Mein Sohn wurde mit gezogener Waffe bedroht. Ja, wir haben auch einige andere Vorfälle danach noch gehabt, also auch Bedrohungsvorfälle. Und dann habe ich gesagt, wir müssen etwas tun. Wir können da nicht einfach abwarten, das wird zu gefährlich. Und dann sind mein Mann und ich, wie gesagt, dorthin gegangen, haben uns angemeldet. Wir sind auch bestellt worden. Wir sollen innerhalb von 2 Stunden bitte bei der Staatsanwaltschaft sein. Und sind aber zu einem bestimmten Staatsanwalt bestellt worden. Dieser bat uns rein, schloss dann die Türe, also hinter uns also zu, also jetzt nicht abgeschlossen, einfach schloss die Türe und hat dann das Ganze, also wie wir sagen, unsere Aussage aufgenommen. Also hat die auch eingetippt, auf Wand gesprochen und wie gesagt, die Namen jetzt möchte ich nicht nennen. Und wir haben gegen mehrere Personen, also nicht nur gegen diese eine Person, die ich jetzt eben nannte, sondern auch gegen zusammenhangstehende Personen ausgesagt, die also damit involviert sind. Und das Ganze hat, wie gesagt, über 3 Stunden gedauert. Und sind wir von der Staatsanwaltschaft raus, haben noch einen Kaffee getrunken, sind dann über das Gelände der Nachfolgefirma, wo mein Sohn dann beschäftigt war, das war ein Firmeninhaber, also damaliger, wo wir gegen ausgesagt hatten. Und da gab es eine Nachfolgefirma, so will ich sie mal nennen, wo mein Sohn dann dort als freier Mitarbeiter beschäftigt war. Da sind wir dann über das Parkplatzgelände gefahren und dann fuhr uns fast ein weißer 7er Langversion ins Auto. Dort waren diese 2 Personen, die mit diesem Personenkreis, diesen Kriminellen involviert sind, zu sehen im Auto. Hinten saß eine Person, diese Scheiben waren sehr stark getönt und rauschten also ganz schnell davon. Und wir haben sofort, aber nicht beide gewusst, was das zu bedeuten hat. Und haben uns dann sehr gewundert, wie schnell das eigentlich jetzt gegangen ist, weil diese Personen waren zu der Zeit vorher in Frankfurt. Also es muss ja irgendwie passiert sein, dass diese Personen dann eine Nachricht bekommen haben, dass wir bei der Staatsanwaltschaft waren. Ich sagte, ja, über 3 Stunden ausgesagt, man braucht von Frankfurt nach Kassel, wenn man ein schnelles Auto hat und sehr schnell durchfährt, so circa, sag ich mal, 2, 2,5 Stunden. Wir waren im Anschluss ja noch im Kaffee, also es kommt hin, dass dort irgendwas durchgesickert war. Das haben wir uns eigentlich schon gleich so gedacht, mein Mann und ich. So, dann sind wir nach Hause, sehr beunruhigt. In dieser Nacht, also in diesem Tag, sag ich mal, kam mein Sohn dann sehr ungewöhnlich spät. Junge Leute wissen ja alle, gehen ja aus und alles. Und man kennt ja den Rhythmus so, wann so ein bisschen man ausgegangen wird und meist ja Wochenende, wenn man unter der Woche arbeitet. So, und das war also jetzt kein Wochenende. Und mein Sohn hat sich sonst einmal mal gemeldet, hat gesagt, geht ihr was essen, dann komme ich auch. Und so halt, wir hörten einfach nicht. So, und ich erreichte ihn auch nicht. Ich versuchte ihn kurz auf seinem Handy zu erreichen, Mailbox dran, nahm nicht ab, rief auch nicht zurück, kam auch keine SMS auf meine zurück. Sehr merkwürdig. So, dann waren wir weiter beunruhigt. Dann kam, wie gesagt, mein Sohn so gegen 2, 2:30 ist es ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr so genau die Uhrzeit, ist ja schon sehr lange her. Und das war ja, wie gesagt, im Jahr 2009 gewesen, diese ganze Sache, wo das stattgefunden hat, im Mai. Und und dann kam mein Sohn, der kam oft dann hoch, wenn er Licht bei uns gesehen hat, wir wohnten in einem Haus zusammen, er hat die untere Wohnung bewohnt, und hat dann immer noch eine Zigarette mit uns dabei geraucht. Er kam nicht. Dann bin ich runter, wollte mit ihm sprechen und wollte den dummen, ich betone extra dummen Vorschlag, weil ich da noch auf der Leitung saß, wo wir eigentlich schon beunruhigt waren, und wollte ihm sagen, geh doch mal zu dem besagten Staatsanwalt, sprech mal mit dem, wir sind da heute gewesen. Das brauchte ich gar nicht, weil mein Sohn bereits Bescheid wusste und sehr entsetzt war, dass wir dort waren, sehr aufgeregt war. Und wer auch nicht, er kann auch sagen, traurig war, dass ich dorthin gegangen bin, ohne vorher vielleicht mit ihm drüber zu sprechen. Und dann hat mein Sohn in diesem Zusammenhang gesagt, oder sagen, lauter gesagt, kann man schon sagen, weil er sehr aufgeregt war, was machst du bei der Staatsanwaltschaft? Ich sage, geht er nein, da brauchst du, da weißt du denn nicht, ich sage, geht er nein, weißt du denn nicht, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Kassel geschmiert ist. Von dieser Person, die ich jetzt, wie gesagt, nicht namentlich benenne. Und ja, dann war es zu spät, sag ich mal. Ich war dann selber schockiert, habe gesagt, erklärt sich aber, dass wir, was wir heute erlebt haben. Es war alles sehr ungewöhnlich schon im Anschluss gewesen. So, und dann, ja, dann hat sich mein Sohn, ich bin dann wieder hoch in unsere Wohnung, mein Sohn nach und nach entfernt.
Aus rechtlichen Gründen, muss ich einhaken, aus rechtlichen Gründen sind Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Informationen in allen Medien national und international einverstanden? Die Frage geht an Sie, liebe Ute, und an Ihren Sohn Tobias.
Ja, Tobias? Ja. Ja, kannst du das hören?
Ja.
Ja.
Wunderbar. Tobias, darf ich dich bitten, wie hast du die Situation empfunden, als man eine Waffe auf dich gerichtet hat?
Ja, natürlich erstmal äußerst ungewöhnlich. Man kennt ja nur aus Filmen, Kino und sowas ist einem noch nie in echt vollkommen. Man hat sich natürlich absolut geschockt und bedroht gefühlt. Man konnte es kaum fassen, was da jetzt passiert.
Es ging damals um eine einzelne Schusswaffe, eine kleinkalibrige Waffe, Pistole oder Revolver?
Also eine kleinkalibrige Waffe. Welches Kaliber kann ich natürlich nicht sagen, aber schon sah für mich aus wie kein Revolver, sondern wie so eine Halbautomatik, ne? Wie, glaube ich, so wird da genannt.
Es gab noch ein Ereignis, die Frage geht an beide, an Ute und an Tobias. Es gab noch ein Ereignis mit Maschinenpistolen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Das kann mein Sohn, glaube ich, besser erklären. Wie gesagt, weil der war ja davon betroffen.
Ja, also was kann man sich darunter vorstellen? Man redet eben nicht mehr von so einer kleinen Pistole, die man so kennt, sondern ja, man kennt es ja eben aus Filmen, wenn da irgendwelche Szenen sind, wo es einfach größer ist, wo das Gerät größer ist als eine kleine Pistole, sondern vielleicht ungefähr doppelt so groß mit einer Art Magazin auch separat dran.
Und das waren keine Polizisten, sondern das waren Leute aus einem kriminellen Umfeld höchstwahrscheinlich.
Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ja.
Mein Sohn wurde ja gesagt, muss ich einfügen, das sind zwei Personenschützer, weil es dort auf diesem Firmengelände, wo er mitgegangen ist als Freund, also für einen Freund mitgegangen ist, gebeten worden ist, mitzugehen, um seinen Firmenwagen zurückzugeben. Und der wollte nicht alleine gehen, der hatte Angst, berechtigte Angst. Und da ist mein Sohn mitgegangen auf dieses Gelände, war dieser ehemalige Arbeitgeber, wo wir jetzt drüber sprechen, wo wir quasi gegen diesen Firmenchef unter anderem ausgesagt hatten. Und wie gesagt, und da in diesem Zuge wurden ihm zwei Leute mitgegeben, im Rat von einem Iraner, den ich jetzt auch namentlich nicht benennen möchte, und der auch mit dieser vorigen Firma, wo wir gegen ausgesagt hatten, mein Ehemann und ich, zu tun hatte. Und der war quasi leitend tätig, dieser Iraner, in dieser Nachfolgefirma. Ich nenne es bewusst Nachfolgefirma, weil das war damals mein Bauchgefühl, hat sich aber im Nachhinein bestätigt, dass diese Firmen nicht, also diese Personen nicht zerstritten sind, sondern dass es ein nächstes Standbein sein sollte, weil man wusste, diese eine Firma wird jetzt durch Insolvenzverschleppung, das war schon aufgefallen, in Insolvenz gehen. Und dieser Personenkreis hängt also zusammen. Und wie gesagt, da ist mein Sohn mitgegangen, gebeten worden mitzugehen, damit er nicht alleine dahin muss, der junge Mann. Und dann sind diese zwei Personen mit, gegeben worden. Im Auftrag dieses Iraners, und es wurde gesagt, es ist, sind so eine Art Personenschutz-Security-Unternehmen, sowas. Das hat sich aber dann im Nachhinein als ganz, ganz anders herausgestellt.
Es war eigentlich zur Deeskalation gedacht, falls Aggressivität seitens meines ehemaligen Unternehmens, mit dem ich zusammengearbeitet habe, gegeben wird. Und genau das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Deeskalation war einfach nur durch Eindruck. Man nimmt sich ein paar größere, gut gebaute Menschen mit, und damit man einfach nicht so in der Unterzahl ist. Und dann kann das Ganze ruhig ablaufen, die Fahrzeugübergabe von meinem Bekannten, meinem Freund eben damals. Und zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich nicht, dass das nicht nur normale Personenschützer sind.
Es war also organisierte Kriminalität nachher bestätigt worden.
Wir möchten in dieser Sendung keine Menschen verfolgen, auch keine Polizisten, auch keine Staatsanwälte, keine Richter und auch keine Menschen, die kriminellen Kreisen angehören. Das ist nicht unsere Aufgabe von ISMOD, International Social and Medical Outreach Team. Unsere Aufgabe ist es nur, Menschen und Tieren, soweit es noch irgendwie möglich ist, zu helfen. Es gibt besondere gesundheitliche Umstände. Sie haben beide eine Nahrungsmittelallergie und Sie brauchen Nahrung, die koscher ist. Ist das richtig?
Ja, sozusagen kann man schon sagen, nicht nur das, sondern halt, wie gesagt, halt, also wir vertragen gewisse Lebensmittel nicht. Also man muss dazu sagen, also nicht jetzt koscher, das umfasst das Ganze nicht im Ganzen. Also wir haben eine Laktoseallergie, wir haben eine Fructoseallergie, also Unverträglichkeit muss man mehr sagen, ist ja entstanden durch eine Vergiftung.
Glutenunverträglichkeit.
Und Glutenunverträglichkeit, also es gibt teilweise sogar eine Getreideunverträglichkeit. Ich selbst esse zum Beispiel überhaupt kein Getreidebrot mehr, weil ich das gar nicht vertrage, mein Sohn noch so ein bisschen. Und also hier kommt ganz viel zusammen. Gewisse Fleischsorten werden nicht vertragen, also auch Fleisch nur in Maßen. Ja, und auch mit Fett müssen wir sehr aufpassen, weil alles ja auf die Bauchspeicheldrüse gegangen ist. Also wie gesagt, Vergiftung, was später dann gezielt gegen uns gemacht wurde, das kam ja dann als Nachfolge hinterher. Wir hatten ja auch Bedrohungen bekommen, dass wir, wie gesagt, also ich alles verlieren werde, was ich liebe. Da war dann aufgezählt meine Familie, also mein Sohn, mein Mann, der ja, wie gesagt, auch seit 2010 dann quasi vermisst wird. Also das ist so eine eigene Geschichte noch, die ganz, ganz dubios und ungewöhnlich abgelaufen ist. Und dass ich die Hunde, es wurde auch in der SMS aufgezählt, dass ich die Hunde verlieren werde. Also und danach ging dann halt Pünktchen, Pünktchen. Also jeder kann sich denken, wie das gemeint ist, wenn man dann schreibt Pünktchen, Pünktchen. Also auch mein Leben, weil anders ist es ja nicht zu verstehen.
Das heißt, Sie haben Bedrohungen auch in schriftlicher Form erhalten und es wurden Beweise gesichert während der vergangenen 10 Jahre. Eine große Zahl von Beweisen gesichert, die gegebenenfalls auch Gerichten, Behörden etc. vorgelegt werden könnten, in welchem Land auch immer. Sie haben auch jüdische Verwandte. Wie kann man sich das vorstellen?
Bitte? Jetzt habe ich es nicht, Entschuldigung.
In Ihrer Familie gibt es auch jüdische Verwandte? Sie haben selbst jüdische Verwandte?
Ja. Das hat meine, also wie gesagt, ist erst sehr spät rausgekommen. Ich habe das immer so gefühlt. Also mein Sohn, sozusagen weniger als ein junger Mann. Aber ich habe das immer gespürt, irgendwie ganz komisch, dass da irgendwas sein muss. Und das hat sich dann bestätigt. Ja, ich war immer sehr stolz, da muss ich vielleicht die Geschichte vorweg sagen. Mein Opa, mütterlicherseits, also der Vater, der Ehemann meiner Oma, der hat, ist mit dem Volksschirm später weg, nicht mehr nach Hause gekommen, wie das bei vielen leider so war, war vermisst. Es war ein sehr, sehr lieber Mann, es war ein Hufschmied, kleiner Erfinder und so halt. Und von dieser Seite her, da soll dieses, meine Tante, die ist leider auch schon verstorben, die Schwester meiner Mutter, die hat Ahnenforschung so ein bisschen später betrieben, nach dem Tod meiner Oma, lange nach dem Tod. Und hat dann quasi darauf gestoßen, dass es dort jüdisches Blut also bei uns drin gibt, also dass es jüdische Vorfahren gibt. Und dann ist das für mich irgendwie bestätigt worden, dieses Gefühl, was ich immer hatte. Ist ja manchmal sehr seltsam im Leben, dass man irgendetwas spürt und danach irgendwas da zutage kommt, was total passt, weil ich war immer sehr, sehr stolz und habe das immer sehr gerne erzählt. Ich bin da auch sehr viel Widerstand in den letzten Jahren, gerade muss ich sagen, in den letzten Jahren gestoßen. Also früher noch nicht so wie in den letzten Jahren, wurde das immer schlimmer. Und zwar, wenn man, also jetzt, man muss ja eigentlich sagen dürfen, ich darf doch stolz darauf sein, dass mein Opa Das ist eine wahre Geschichte bei uns hier in Leinenburg. Jedenfalls bei uns in der Nähe, nenne ich es mal so, wo ich groß geworden bin, da war eine Munitionsfabrik. Und dort wurden damals, wie gesagt, zur Zeit, wie gesagt, der Hitlerzeit, also wie gesagt, dieser schrecklichen Zeit, in diesen Kriegszeiten wurden da Zwangsarbeiterinnen jüdische beschäftigt. Und das war ganz, ganz schlimm. Meine Oma hat das immer erzählt, mein Opa konnte es ja nicht erzählen. Wie gesagt, er war ja nicht mehr im Leben. Ich habe den ja nicht kennenlernen dürfen. Und war ich ja noch gar nicht auf der Welt. Also wie gesagt halt. Und meine Oma mir wie auf die Geschichte sehr ergriffen erzählt, dass immer an dem Haus vorbei von meiner Oma, der hat ein kleines Häuschen, immer da diese Jüdinnen vorbeigeführt wurden. Das waren viel ungarische Jüdinnen. Hat meine Oma auch gesagt und das war irgendwie schon bekannt und ich habe das auch nachher später erfahren, dass das so stimmt. Und die waren also Haut und Knochen, diese jungen Mädels, also das waren oft so 16, 17, meistens sogar, wie gesagt, unter 18 Jahre, so hat man das geschätzt, meine Oma mir erzählt. Und die hatten alle so eine ganz komische, also kahlgeschorene Haare, also wie gesagt fast Glatze, hatten eine Haut, die war so lila-rötlich. Also eine ganz komische Hautfarbe, das war aufgrund dieser Vergiftung, die diese jungen Frauen oder jungen Mädchen erlebt haben da, wo sie arbeiten mussten, wo sie zwangsweise, wie gesagt, dorthin jeden Morgen gebracht wurden von so einem Lager, wo sie untergebracht waren, mussten die mehrere Kilometer laufen, auch im tiefen Schnee, also in ganz schlimm, sehr schlecht gekleidet, also wie gesagt, teilweise sogar barfuß, was meine Oma erzählt hat, also es muss wirklich sehr, sehr schlimm gewesen sein. Also mein Opa, meine Oma, die haben dann immer geweint, gesagt, wäre so schlimm, wenn man sowas sieht und kann wirklich nichts tun, man möchte etwas tun, man kann fast nichts tun. Und wirklich schwer unterernährt und diese Jüdinnen wussten bereits, wenn sie, das war also wirklich schon der Bevölkerung bekannt, weil es ja dann immer oft heißt, viele wussten nicht. Das stimmt nicht, weil ich kann das wirklich widerlegen. Man hat im Ort gewusst, was diese jungen Mädchen, für was die arbeiten, was die tun müssen, dass die dabei vergiftet werden, weil die haben diese Granaten da irgendwie gefüllt mit dieser, wie gesagt, mit diesem hochgiftigen Stoff, Sprengstoff da reingefüllt, mit bloßen Händen und hat deswegen Jüdinnen genommen, also junge Frauen genommen, weil die halt zarte, schmale Hände hatten und da halt besser reinkamen. Und wenn die wussten halt, die hatten wirklich Angst, haben bis zum Letzten, wo sie wirklich nicht mehr konnten, haben die sind immer wieder aufgestanden, auch wenn sie umgefallen sind, weil sie schwer unterernährt waren, also sehr, sehr wenig zu essen kriegten, also gehungert haben, schwer gearbeitet und dann gehungert. Und da haben die bis zuletzt wirklich, immer wieder sind sie aufgestanden, wenn sie nicht mehr konnten, weil es war durchgesickert, dass wenn sie nicht mehr können, nach Auschwitz kommen, zur Endlösung, wie man das grausam genannt hat.
Und Ihr Großvater hat Hilfe geleistet, er hat ab und an Hilfe geleistet.
Mein Großvater war so mutig und da war ich und bin ich unheimlich stolz drauf, dass mein Großvater sich das nicht angeschaut hat. Er hat zu meiner Oma gesagt, den Vornamen darf ich ja vielleicht ruhig sagen, Lina, wir schauen nicht weg. Es ist schlimm, alle schauen weg. Das haben ja nun ganz viele Leute gesehen. Es war ja nicht ein Haus, was da stand, was sich da jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend abspielte. So hingeführt, zurückgeführt. Und diese jungen Frauen. Und dann hat er gesagt, wir werden helfen. Nur hatten die selber sehr, sehr wenig zu essen. Es war ja bekannt, also, ne? Ja. Und von dem wenig, was mein Opa, meine Oma hatten, haben sie abgegeben. Und er hat immer so einen Aufseher, der da die jungen Frauen vorbeiführte, hat gesagt, der ist nicht ganz so schlimm, hat er meine Oma so wie die anderen. Es waren ja oft Leute vom Ort, die das gemacht haben. Wenn die wieder kommen, meine Oma hatte Angst, hat gesagt, pass auf, um Gottes Willen, wenn das gesehen wird, dann bist du auch ganz schnell weg im KZ. Ja, dann wirst du weggesteckt und was mache ich dann mit den Kindern? Um Gottes Willen, hat er gesagt, du musst dir keine Sorgen machen. Das eine ist nicht ganz so ein Schlimmer. Und wenn der wiederkommt und geht vorbei mit denen, dann mache ich so ein Zeichen. Der raucht dann eine Zigarette, hat er auch gemacht. Stellt sich ein bisschen weg und macht das, wenn er es nicht sieht. Und das hat der Mann auch gemacht.
Das auch noch ein bisschen war ein kleiner gemacht. Rückblick zur Geschichte der dunklen Zeit in Deutschland 1933 bis 1945. Zurück in die aktuelle Lage. Sie wünschen sich, in die USA zu reisen oder nach Israel. Ist das richtig? Und dass, wenn es möglich wäre, normalerweise via Direktflug.
Ja, sicher, natürlich.
Das heißt, Sie wollen eine neue Heimat aufbauen in den USA oder in Israel?
Ja, wir sehen hier keine Zukunft mehr in diesem Land. Das ist das Problem, weil, wie gesagt, als Zeugen, anstatt dass man uns als Zeugen geschützt hat, wie es nötig gewesen wäre, hat uns dieser gleiche Staatsanwalt verraten, hat uns, also wie gesagt, also an die Gegner verraten. Es kam später raus, durch eine Kontaktperson, die wir zugeführt bekamen, also vielmehr ich, mein Sohn war da noch nicht zugegen, der hat eine Zeit lang, wurde der quasi weggezogen, also jetzt kann man es nennen, beeinflusst und war nicht jetzt im Haus bei uns mehr gewesen. Und ich konnte auch damals keinen Kontakt alleine zu ihm bekommen, war nicht möglich, wurde alles unterbrochen. Und wie gesagt, ich habe dann gesagt bekommen, bestätigt bekommen, dass man da schaut und dass da ermittelt wird, und ich sollte halt anrufen. Das habe ich auch getan. Ich sollte diesen besagten Staatsanwalt anrufen und ihm in diesem Telefonat sagen, also möglichst gleich zu der Minute sollte ich anrufen, habe ich auch gemacht. Vom Festnetz aus sollte ich anrufen und dem sagen, dass ich in Erfahrung gebracht habe, dass er unter anderem, als wir in dem Büro drin waren, weil er dreimal das Büro verlassen. Das hat uns nicht gefallen, das fanden wir sehr komisch, um anzurufen, sagte er immer. Also ging dreimal in Folge aus dem Büro raus, sagte, ich will mal anrufen. Und normal steht das ja nur nicht zu fragen, deswegen haben wir es auch nicht gemacht, wen wollen Sie denn da anrufen? Aber wir hatten schon so ein komisches Bauchgefühl, meine Mann und ich. Wir guckten uns an, haben gedacht, was ist denn das jetzt? Naja gut, wir machen ja nicht jeden Tag eine Aussage. Man hat sich da weiter dann nicht so sehr jetzt Gedanken drum gemacht, wie es hätte vielleicht nötig sein müssen. Und jedenfalls, und dann durch diese Kontaktperson später im 2011, das war ja in 2009 die Aussage, da hat mein Leben schon den ganzen wirklich den Bach runtergegangen ist. Ja, mein Mann dann auch später vermisst war, also weg war, plötzlich war es von einem auf dem anderen, war der weg. Und ich für schwer krank gespritzt damals mit Spritzen, die ich hätte gar nicht kriegen dürfen, eine schwere Autoimmunreaktion hatte, die ich aber dann glücklicherweise einen sehr guten Arzt gut überlebt habe. In dieser Zeit, wie gesagt, halt dann in 2011 später lernte ich diese Kontaktperson kennen und die sagte, rufen Sie jetzt zu der Minute bitte da an und sagen Sie dem Staatsanwalt, dass Sie unter anderem in der Phase, dass er unter anderem, wo Sie da ausgesagt haben, als er dreimal aus dem Büro raus war, die Anwälte dieses Schwerstkriminellen, also Wirtschaftskriminellen, angerufen hat und gesagt hat, dass sie bei ihm im Büro sitzen. So, er hat uns also verraten, weil das dürfte jeder wissen. Ja, da braucht man nicht versiert für sein, fachliche Erfahrung für haben, dass man das nicht tun sollte als Staatsanwalt, zu sagen, Leute, passt auf, ich habe hier zwei Zeugen sitzen, ja, ihr könnt euch gleich mal auf den Weg machen. Ja, und an diesem Tag ist unser Leben zusammengebrochen. Also nach und nach immer mehr. Und ja, und zu guter Letzt, wie gesagt, hat uns dann dieser, hat auch zugegeben, in diesem Telefonat hat übrigens dieser Staatsanwalt zugegeben, ja, mit den der Begründung, wo ich ihn ansprach, ich habe das und das in Erfahrung gebracht. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss doch anrufen, wenn ich Zeugen da sitzen habe. Ich sage, nee, das müssen Sie eigentlich nicht wirklich, habe ich noch nicht gehört. Und hat also nicht mehr abgestritten. Und dann hat er sich selbst und hat gesagt in dem Telefonat, ich wüsste ja nur alles von Dritten. Also ich wüsste nur alles von meinem Sohn, das habe ich gesagt, so ganz ist das nicht richtig. Wir haben ja selbst Erfahrung gehabt, wir sind ja auch selbst schon bedroht worden. Also so stimmt das nicht. Und das war ihm aber gerade egal. Und das Entscheidende war ja, wie gesagt, er hat es sogar zugegeben, dass er dort angerufen hat. Und ja, und dann, wie gesagt, später hat dieser gleiche besagte Staatsanwalt, wo er nach und nach wirklich alles, mein Sohn zurück, weil wir sollten in ein Zeugenschutzprogramm gebracht werden. Wir sind dann stehen gelassen worden in dieser Nacht, wir sind nicht abgeholt worden und wussten nicht, was jetzt mit uns passieren soll. Danach haben wir das Haus ausgeraubt bekommen. Also dazwischen waren wir sogar noch vergiftet. Ich habe eine falsche Person ins Haus gelassen. Das ist sogar Verwandtschaft von uns direkte. Und ich hatte eine Warnung gehabt, diese Person nicht reinzulassen, aber ein Mensch macht halt auch Fehler. War ja auch alles nicht wenig anstrengende Situation und habe ihn reingelassen und mein Hund ist sehr qualvoll. Ich hatte zwei kleine Hunde, sehr, sehr qualvoll, 6 Tage gestorben. Und dieser Hund ist sogar verschwunden. Ich wollte ihn beerdigen, ich wollte ihn einäschern lassen und dann auf den Tierfriedhof. Ich habe ihn nie mehr wiederbekommen. Mhm. Man hat das halt alles vertuschen wollen, was dort passiert ist.
Zum Zeugenschutzprogramm. Zum Zeugenschutzprogramm.
Richtig, schwer krank und dann, ja, wie gesagt, Schutzprogramm, wir sind ja nicht abgeholt worden, wir sind ja stehen gelassen worden in dieser Nacht.
Wurde das in irgendeiner Form begründet, weshalb man Ihnen das Zeugenschutzprogramm, das man Ihnen zugesichert hatte? Sie waren ja auch in Kontakt mit innerer Sicherheit, mit Personenschützern. Aus welchen Gründen wurde das Zeugenschutzprogramm, hat man irgendeine Begründung genannt, weshalb das nicht durchgeführt wird?
Keine, wir haben überhaupt keine Auskunft. Dieser Mann, der diese Kontaktperson, wie gesagt, die war erschreckt, als wir den nächsten Morgen noch da waren. Wir hatten ja alles gepackt, saßen ja quasi schon auf gepackten Koffern. Und der war erschreckt, als ich anrief, nee, das sind Sie doch nicht, sag ich, natürlich bin ich das. Wer soll es denn sonst sein? was, lieber Gott, was ist denn das? Das gibt's nicht, ich komme gleich mal. Und dann kam er, dann hat er mit Tränen in den Augen gesagt, ich kriege keine Auskunft, ich habe meinen Bekannten, weiß nicht, ob es Bekannte oder jetzt Freund oder hat, glaube ich, Bekannter gesagt, Bekannten angerufen bei der inneren Sicherheit und ich habe keine Auskunft bekommen. Der hat gesagt, es wäre alles, er würde quatschen. Ich sage, nee, sie quatschen wirklich nicht. Er musste mir ja ein bisschen sagen, er hat wirklich nicht viel gesagt, aber ich muss ja wissen, was kommt auf uns zu, was ist mit uns geplant. Irgendwie musste der Mann ja dann auch was sagen. Ohne das geht's ja nicht, ohne das hätte ich ja auch gar kein Vertrauen zu dieser Person fassen können. Und und er muss ja sagen, womit er packen sollen und so. Also das geht ja gar nicht anders, aber er war wirklich nicht jemand, es war eine gute Person, nicht jemand, der gequatscht hat. Man hätte ihm gesagt, also der anderen Person von Inneren, es würde dem gesagt worden, er hätte gequatscht und es wäre alles aus dem Computer rausgenommen, unser Fall. Da wäre irgendwie auch drin rum gemacht worden, drin rum geforscht worden und aus Sicherheitsgründen wäre das rausgenommen, hätte nur noch eine Person das Ganze unter sich. Und und das mehr Auskunft hat er nicht bekommen. Und wann und wie und wann, ob wir noch wegkommen sollen und gar, das wusste er gar nicht, nichts mehr. Er konnte nichts sagen. Also man hat ihm auch nicht mehr gesagt. Und dann haben wir diese Person auch verloren. Und wir haben gesehen, dass diese Person bedroht war. Aber wir haben den nochmal aufgesucht und dann, ich bin eigentlich nie zu der Adresse hingefahren. Das war das erste Mal, wo ich dann hingefahren bin, weil wir auf einmal nichts mehr von ihm hörten. Und dann haben wir gesehen, da habe ich geklingelt und wurde nicht aufgemacht. Und ich sah aber, dass die Person da drin war. Das war ziemlich suttering, also die Wohnung. Und dann zeigte mein Sohn, also ich sag, was ist denn da los? Ich klingel und der macht nicht auf, der steht doch da drin. Was ist denn da los? Sagt mein Sohn, guck doch mal auf die andere Straßenseite. Da war dann sehr, kann man sagen, hätte eigentlich gar nicht stehen dürfen, das Auto, weil da war laufender Verkehr, da kann man eigentlich gar nicht wirklich parken. Hat ein Auto gestanden, rechts, also eine Corvette ist das gewesen, rechts und links, also zwei Personen, eine Frau, ein Mann, sie schauten in bedrohlicher Haltung rüber zu diesem Haus. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Kann man sich fast denken, was das hier ist. Und also mein Sohn da drauf zeigt. Und dann habe ich trotzdem weiter geklingelt und dann kam diese Kontaktperson raus, sehr zittrig, mit Tränen in den Augen. Also er war sehr ergriffen. Und dann habe ich gesagt, damals, wir brauchten Hilfe für unseren Einhund, dürfte nicht nach retten, sondern der hatte diesen Krampf. Ich sage, ich erreiche den Tierarzt nicht, mein Handy geht nicht, ich weiß nicht, was los ist. Und so weiter, was machen wir jetzt und was soll ich mit dem Hund, wo soll ich hin? Wo kann ich Vertrauen zu haben? Ich erreiche den jetzt nicht, den guten Tierarzt. Und dann hat er ganz komisch geredet, also ganz anders als sonst und Dinge gesagt, die nicht ineinander passten. Also niemals diesen Tierarzt speziell empfohlen. Ja, weil da gab es mal einen Vorfall mit einem Hund von mir, den ich früher hatte, also mein erster, den ich in meinem Leben hatte, einen großen Hund. Da wäre ich ihn hingegangen und da denke ich, das passt alles nicht, was er jetzt redet. Und er war so auf, wenn mein Sohn sagt, auch, was ist das jetzt hier? Und hat dann meinen Hund gedrückt und hat dann gesagt, wir müssen mal kurz in einen anderen Raum ganz kurz gehen. Hat gesagt, ja, es ist halt, wie gesagt, halt so und er konnte nicht mehr helfen und ich sag, bitte lassen Sie uns doch nicht im Stich, was soll denn jetzt aus uns werden? Und dann ist er rein, also das hat er nicht gern gemacht, uns da stehen gelassen und wir sind gefahren. Und dieses Auto mit diesen Personen stand nach wie vor da.
Zur aktuellen Situation. Sie sind reisebereit für die Reise nach Israel oder in die USA, ist das richtig? Zur aktuellen Situation, sind Sie reisebereit für eine Reise in die USA oder nach Israel?
Ich meine jetzt gesundheitsmäßig so gesehen halt oder so halt.
Zeitlich? Ja. Gesundheitlich?
Ja, gut, wir müssen erstmal gucken, dass man dann vielleicht das Letzte, was man noch so hat, dann zeitlich zusammenpacken kann.
Na? Wünschen Sie eine Kontaktaufnahme mit der US-Botschaft und mit der israelischen Botschaft? Ist das Ihr Wunsch?
Auf jeden Fall.
Also Sie,
ich denke, sind auch die Einzigen, die uns da schützen können. Also wir haben sonst, wir wissen nicht, wo wir sonst wirkliche Hilfe und wirklichen Schutz herbekommen.
Die eigenen Behörden uns verraten.
Ja, mein Sohn sagt richtig, die eigenen Behörden haben uns verraten.
Das heißt, Sie haben das Vertrauen in die Behörden in Deutschland verloren. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wenn der Staatsanwalt, den wir nachher nochmal aufgesucht hatten, dann sagt, einen schönen Aufenthalt im Obdachlosenheim, als sie ihn nochmal in 2012 um Hilfe baten, als ihr Haus, alles, was in diesem Haus drin war, unsere Hab- und Gut, sämtliche Unterlagen, wir hatten zum Glück alle gewisse Unterlagen vorher eingescannt und retten können. Man wollte wohl auch alles gleichzeitig beseitigen. Es war also nicht, dass alles gestohlen wurde, man wollte auch Unterlagen, Dokumente, Fälschungen, die wir da hatten, bekommen hatten, Schriftstücke, also da wollte wir haben ja fürchterlich viele Sachen sammeln können. Und die musste ich übrigens vorher zur inneren Sicherheit auch dann noch teilweise meinen Sohn einscannen. Also das wurde uns auch noch aufgetragen.
Ja, das war tagtäglich und bestimmt an 60 Tagen, also das waren schon fast Gigabyte an Material, was an die innere Sicherheit gegangen ist. Die haben immer gesagt, ja, bitte einscannen, weiterleiten.
Ja, haben wir gemacht, wir sind, sagen ja, Laufbursche, das durften wir irgendwie noch tun, also Zuarbeiter und haben das wirklich schön brav gemacht. Und
ohne sichtbares Resultat für uns im Endeffekt.
Ja, richtig, wir haben das getan, mein Sohn hat das immer gemacht und dann, dann sind wir einfach, wie gesagt, wieder stehen gelassen.
Genau, und deswegen kann man zu, ich denke auch, du kannst das sagen, zu 100% habe ich auf jeden Fall das Vertrauen an unsere Behörden verloren.
Ja, zumal wo wir ausgeraubt wurden in Kassel, wo das, wo wir einfach auf die Straße gesetzt wurden, da gab es keine Unterlagen, nichts, es musste auch nichts vorgezeigt werden, war eine Person, wo wir genau wussten, es ist kein Gerichtsvollzieher. Und das war auch dieser Kontaktperson vorher aufgefallen. Wir wurden ja ständig belästigt, da auch ganz ziemlich lange Zeit. Und wo dann die Türen geschlagen wurde und öffnen und ich hatte eine Sprechanlage, habe natürlich nicht aufgemacht, hatte auch Anweisung nicht aufzumachen. Und es waren immer diese gleiche Personenkreis, der da kam. Immer mal der, dann der, es waren so verschiedene, fünf verschiedene Personen und die sehr auffällig waren. Und diese Person, diese eine, die an dem Tag dann, wie gesagt, uns alles das Haus ausgeräumt hat, die hat der Polizei, wir haben die Polizei gerufen, mein Sohn und ich haben gesagt, betreten Sie jetzt das Haus, dann rufe ich die Polizei. Dann hat man gesagt, ich durfte das Haus nicht mehr betreten, was ja ohne Unterlagen, ohne irgendwas vorzuzeigen. Ich lache herzlich mal. Nee, also dann wurde sich bedrohend vor mir aufgebaut. In bedrohender Haltung hat sich diese Person ganz eng vor mich gestellt, dass mein Sohn dann schon dazwischen, der hat gesagt, wehe, Sie fassen meine Mutter an. Dann habe ich gesagt, Tobias, halt dich zurück. Vielleicht ist das hier erwünscht. Aufpassen, Vorsicht. Und vielleicht möchte man das gern und stellt es dann nachher anders hin.
Richtig, was auch, muss man noch dazu ergänzen, in Rumgeschubse geendet ist. Also dieser angebliche Gerichtsvollzieher hat dann angefangen, mich rumzustupsen, zu provozieren, worauf ich natürlich nicht eingegangen bin, damit das Ganze nicht eskaliert. Aber ich hatte vorher schon, und das war auch der Stein des Anstoßes, dann mich da natürlich noch mehr einzumischen, Hausverbot erteilt bekommen, obwohl meine sämtlichen Personalien, also Personalausweis, Online-Banking-Unterlagen, PINs etc., alles im Haus war, also sprich, das, was ich am Leib hatte, durfte ich behalten und alles andere wurde dann angeblich gefändet. Also obwohl gegen mich keinerlei Unterlagen existiert haben, dass etwas gefändet werden soll. Also es wurde einfach rausgetragen.
Aha. Also es wurde auch nichts vorgezeigt. Ich habe ja dann gesagt, als diese Leute da standen mit, es war so ein, wie nennt sich das, Metallhandel, also neben Metall, Schlosserei Metallbau da. Ich muss dazu sagen, ich denke jetzt, wie gesagt, ich fällt da keinen Namen, das ist mein Neffe. Also ich hatte ja eben schon Verwandtschaft erwähnt, in diesem Bereich tätig ist. Und da stand also dieses Auto bei uns vor der Türe, die da an dem Tag gekommen waren morgens. Dann stand, ich kann ja ruhig auch den Tag sagen, es war der 13. Juni 2012, wo das stattgefunden hat. Und an dem Tag haben wir also, wie gesagt, wirklich alles verloren. Also das alles nur, was wir am Leib hatten. Ich hatte zum Glück noch zwei Koffer draußen, weil ich schon nicht mehr atmen konnte in dem Haus. Wie gesagt, das ist auch eine Geschichte für sich. Ich sagte ja, Vergiftung, eine falsche Person reingelassen. Ich konnte nicht mehr atmen, mein Hund konnte nicht mehr atmen. Der andere ist eh verstorben dann sehr schnell. Und dann bin ich schon raus und bin in eine Ferienwohnung freiwillig gezogen. Und mein Sohn war noch drin. Ja, der wollte da aushalten. Er hat gesagt, ich habe Angst, die Sachen zu verlieren. Und so kam es dann auch. Und dann durfte ich das Haus, wo ich dann angefahren kam, mein Sohn sagte, da ist ein LKW, ein Transportunternehmen, also Möbelumzugsunternehmen, da ist ein Metallschlossereiunternehmen, Auto da und dann, wie gesagt, gewisse Leute, dieser eine, der uns öfters belästigt hat, gegen die Türe geschlagen hatte, der angebliche Gerichtsvollzieher, das war der nicht, der war für die Straße gar nicht, es gibt nur wirklich einen Gerichtsvollzieher, wenn das ordnungsgemäß korrekt ist, bei uns war das ja alles gar nicht, was sie erfunden, dann gibt es nur einen Gerichtsvollzieher, der für diese Straße zuständig ist. Also nicht 4, 5 verschiedene. Das passt nicht und das geht nicht. Das weiß ja sogar jeder. So, und diese Person war es garantiert nicht. Das hatte auch die Kontaktperson, wo wir den hatten, gesagt, dass das diese Leute nicht sind. Dass er den Wahren kennt, der dafür zuständig wäre. Persönlich kennt er ein sehr älterer, angenehmer, netter Herr. Der würde sich zu sowas überhaupt nicht hergeben, was da abläuft. So, und dann habe ich gesagt, wir rufen die Polizei. Wenn sie nicht sofort jetzt hergehen, rufen wir die Polizei. Da hat gelacht und hat dann sich ein Stückchen weggestellt, mit Handy telefoniert, der besagte angeblich Gerichtsvollzieher, und hat dann per Du da Polizei angeredet. Das war also abgesprochen. Die Uhrzeit war ja bekannt, wenn man dorthin wollte zu uns. Es war alles schön geplant, abgesprochen. Hat dann gesagt, du, wo bist du denn? Ich bekomme das hören. Wo bist du denn gerade jetzt? Und dem Polizisten also da gesagt, den Anrufer, ach ja, ja, ja gut, dann komm doch mal. Ja gut, okay, dann passt ja. So, und dann denke ich, ja wie denn? Wir hatten angerufen, dann ruft der da an. Und dann kamen sehr eilig, kam ein Polizeiwagen angefahren, und das war nicht der richtige, logischerweise. Das war keine in Anführungszeichen gute Polizei. Die kamen, hatten keine, ich habe Dienstausweise verlangt, wurde verweigert. Die hatten keine Namensschilder an den Jacken, dass man sah richtig, dass das an dem Klettverschluss abgerissen war. Bewusst also entfernt, dass diese Personen nicht erkannt werden wollten. Und ich wurde gleich mal mit Handschellen bedroht. Also wenn ich die eigenstaatliche Versicherung nicht unterschreibe, ich sage, das habe ich nicht nötig, es besteht ja kein Grund, dass ich das hier tun sollte. Wenn ich das mache, werde ich auch nicht tun. Ja, das würde man ja dann sehen. Und dann hat man gesagt, ich soll jetzt mit ins Haus kommen. Wahrscheinlich mit draußen, dass mich jemand vielleicht sehen kann vor der Türe, vor dem Haus. Ich gehe nicht in das Haus, ich kann das Haus gar nicht vertragen. Ich kann da drin nicht mehr atmen. Das dürfte Ihnen, ja, habe ich dann lachend, so ein bisschen lächelnd gesagt, sicherlich bekannt sein, dass ich da schon aus dem Haus raus bin und dass ich das nicht mehr vertragen kann, weil da, wie gesagt, ich kann nicht atmen da drin. Mein Hund auch nicht. Und dann hat man gesagt, ja, dann gehen Sie halt, aber in einem ordentlichen Ton, das war also kein normaler Umgangston, dann, es war schon fast ein Du, muss ich sagen, dann ging ich halt auf die Rückseite, auf die Terrasse vom Haus. Das war also entgegengesetzt von der Straße hinten, also die Terrasse. Und dann will ich damit hingehen. Da habe ich gedacht, ja gut, da kannst du ja ruhig mit hingehen. Also ich wollte eigentlich nicht wirklich. Mein Sohn musste vorne bleiben vom Haus, durfte nicht mehr ins Haus. Er hat ja seinen Personalausweis rausholen wollen, dann hole ich mir den. Nein, das wäre untersagt. Wir wissen ja alle, das gehört ja zu der Person. Natürlich darf man seinen Personalausweis aus dem Haus rausholen, zumal jemand da wohnt. Ja, bitte. Nein, das durfte er nicht. Er hat ihn auch nachher nicht mehr bekommen. Das wurde wirklich auch einfach alles behalten. Er hat dann sperren müssen, einen neuen beantragen, damit da kein Schindluder mitgetrieben wird. Also kein Missbrauch. Und bin ich also quasi mehr oder weniger unter Druck auf diese Terrasse von uns gelotst worden. Dort wurde ich, mein Sohn war auf der anderen Seite vom Haus, wurde ich gleich wieder mit Handschellen bedroht. Also wenn ich das jetzt nicht gleich mal unterschreibe, es war alles vorbereitet zum Schreiben, würde ich, wie gesagt, sollte größere Schulden anerkennen, ich habe ich ja nicht. Ich tue ja nichts unterschreiben, was nicht stimmt. Ja, dann nimm sie mit. Dann hieß es gleich von dem von diesem besagten angeblichen Gerichtsvollzieher, der keiner war, per Du zu dem Polizisten, eine von den beiden, dann nimm sie gleich mal mit, komm gleich mit aufs Revier. Dann wurden die Handschellen rausgezogen. Das erste Mal im Leben, dass ich dann Handschellen gesehen habe, so live, ich kannte das nur vom Film. Und dann nimmst du gleich mit aufs Revier. So, und dann habe ich gesagt, ja, schreib das trotzdem nicht. Ja, dann los, mache die Handschellen dran. Wie gesagt, dann wurde ich so richtig bedrängt von diesen zwei Personen, so richtig rechts und links, die beiden Polizisten. Also es wurde dann suggestive Gewalt ausgeübt. Und schließlich letztendlich hat man mich erpresst, diese Unterschrift zu geben. Sonst hätte ich gar nicht mehr aus der Situation rauskommen können.
Richtig. Und ich habe dann gleich danach, als dann angefangen wurde, das Haus auszuräumen, um das Ganze abzuwenden, bin ich dann schnell zur entsprechenden Gerichtsstelle gefahren mit dem Auto, um einen Antrag auf Räumungsschutz zu stellen. Bei einem Richter, also einen Eilantrag, schnell handschriftlich aufgesetzt und beim Gerichtsdiener abgegeben. Man hat mir verweigert, den Empfang zu bestätigen. Man hat auch sich geweigert, mir das Ergebnis schriftlich zu geben. Man hat mir einfach nur mitgeteilt, dass der Richter es abgelehnt hätte. Richtername wurde mir nicht mitgeteilt, keine schriftliche Antwort, obwohl ich schriftlich eingereicht habe.
Es sind katastrophale Ereignisse, die Sie erlebt haben. Bedrohung mit Schusswaffen, eine Vergiftung. Und sie hatten früher auch mal Geld, das heißt, sie waren nicht arm. Sie wurden praktisch auch noch dem System der wirtschaftlichen Existenzvernichtung zugeführt. Anders kann man es leider nicht formulieren.
Extrem.
Ja, wir mussten ja Ferienwohnungen dann, wir hatten ja dann keine Bleibe mehr. Dauerhaft, also Sie wissen ja, wenn man dann, wie gesagt, halt, wo will man hingehen? Also man kann dann nur eine Ferienwohnung nehmen oder ein Hotel. So, dann haben wir dann immer gewechselt, weil Ferienwohnung, ich bin selbst, habe lange in der Touristik gearbeitet, kenne mich also da aus sowieso, die sind ja vorgebucht. So, dann können sie, wenn sie Glück haben, es war auch das Problem, wie genau geplant, sagte ich Ihnen immer, es war Documenta in der Zeit. Ich hatte gerade angefangen und da kriegen sie natürlich in Kassel sehr, sehr schwierig etwas. Ja, und dann sind die Hotels natürlich auch teurer, weil es ist halt so üblich, das kann man dann, diese Preise kann man dann nehmen, weil die Nachfrage groß ist. So, also habe ich für sehr teures Geld dann immer geguckt, dass wir ein Hotel gekriegt haben, möglichst noch in, wo wir ja herstammten, im Kasseler Bereich. Und dann, als es gar nicht mehr ging, außerhalb von Kassel immer wieder Hotel, wenn es dann gebucht war, die Zimmer, dann wieder woanders hin, dann wieder, wie gesagt, in eine Ferienwohnung, was ja besser war, da haben sie eine Kochmöglichkeit. Wir hatten ja dann schon langsam, wurde es immer schlimmer, diese vielen Unverträglichkeiten, die sozusagen sich fortgesetzt haben. Wir wurden nicht entgiftet. Wir sind von Arzt zu Arzt gelaufen, wo ich Geld bezahlt habe. Ich bin selbst kein Privatpatient, aber also ich hatte noch eine Krankheit, mein Sohn hatte schon keine mehr. Und der war selbstständig davor tätig und der kriegte keine Versicherung mehr. Und dann habe ich das sogar privat bezahlt für meinen Sohn. Ja, zu der Zeit hatte ich ja noch Geld zum Glück. Aber das geht dann weg wie warme Semmeln, wie man so schön sagt. Hotel kostet Geld, sie müssen ihre letzte haben. Ich hatte ja, wie gesagt, zwei Koffer zum Glück noch gehabt, weil ich ja in dieser Ferienwohnung schon war. Alles andere war im Haus ja weg. So, meine Schuhe, alles, also das andere. Das war alles, wir hatten sehr gehobene, kann man sagen, Kleidung, also schon Luxuskleidung gehabt und so, dann auch eine sehr gehobene Einrichtung. Es war alles mit Töpfen, Tellern, alles, Geschirr, alles war ja weg. So, dann haben wir uns beholfen, wie gesagt, in der Ferienwohnung. Wir sind von A nach B gezogen, haben versucht, Ärzte zu finden. Die Ärzte haben, wir haben zu zweit da gesessen, den Ärzten gegenüber, und haben gesagt, gucken Sie uns an, man sah sofort, was wir eigentlich haben. Nur ein Blinder kann es jetzt schon fast sehen können. Weil wir die gleichen Symptome hatten. Man hat uns weder untersucht, man ist noch nicht mal vom Stuhl aufgestanden, ja, und hat gesagt, so, ja, dann machen Sie jetzt mal dies und jenes und mal Mund auf oder irgendwas halber, mal Blut abnehmen. Nichts. Das haben wir nachher mal ab und zu erreichen können. Und wenn ich das erreicht habe oder mein Sohn, dann hat sich das auch sehr schnell erledigt. Dann kamen dann Blutbefunde nicht oder die Blutbefunde haben sich, wir kennen so ein bisschen nur noch aus, wir sind ja nun keine Kleinkinder. Man hat ja früher auch mal im Leben Untersuchungen gehabt, konnten gar nicht stimmen, was uns da erzählt
wurde. Zum Beispiel alte Erkrankungen, wo noch Restwerte vorhanden sein müssten, Antikörper nachgewiesen sein müssten, was in Anführungszeichen fast wie eine DNA wäre, also sprich, wenn man schon mal eine gewisse Krankheit hatte, beispielsweise eine Virusinfektion, die aber ausgeheilt ist, hat man trotzdem die Antikörper im Blut, die im Leben lang nachweisbar sind, im Blut nachzuweisen sind, dann ist es fraglich, welches Blut dorthin gegangen ist oder wer das bearbeitet hat.
Ja. Und dann hieß es immer recht schnell, also die Ärzte, das Auffällige war. Deswegen kann man nicht sagen, die ganzen Ärzte waren schlecht. Zwei Glück, einen guten, fachlich auch guten, auch bemühten Arzt. Der erste Termin stimmte noch, der zweite Termin war schon so gut wie erledigt. Also den dritten braucht man gar nicht mehr wahrnehmen. Also es wurde dann, ein Arzt hat mir gesagt, wo ich hin bin, ich sage, das hat drei Wochen, er hat einen Abstrich genommen, vom Gaumen und so halt, und weil da war ich auch alles entzündet. Und die ganze Nase nebenüber zu meinem Sohn auch, ich sage, was ist denn das? Und hat einen Abstrich genommen und der kriegte kein Ergebnis. Er hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich muss passen. Ich habe dreimal nachgehakt, das ist jetzt fast vier Wochen weg, das habe ich noch nie erlebt.
Und mit 29 Jahren, ich war damals 29 Jahre alt zu dem Zeitpunkt ungefähr, habe ich mir dann anhören müssen, gewisse Symptome kommen durch Alter.
Ja, das war eine Frechheit.
Ja? Ja. Zum Beispiel, diese Vergiftung hat dafür gesorgt, dass teilweise die Zähne bei mir porös wurden. Also das heißt, wenn ich auf ganz normale Dinge wie ein Brot gebissen habe, dann hat plötzlich der halbe Zahn gefehlt und das hat dann vorangeschritten. Mittlerweile fehlen mir zwei ganze Zähne dadurch und noch ein weiterer oder noch zwei weitere sind belastet, die dann auch flöten gehen werden auf Dauer leider. Das kann man auch durchs Alter. Ich persönlich habe noch nie gehört, dass ein 21-Jähriger Zahnprobleme aufgrund seines Alters hat. Ich meine, das kann man vielleicht argumentieren mit 40, 50, 60 aufwärts, aber nicht mit 29 Jahren. Die Zähne teuer. bevor das alles geschehen ist, top in Ordnung war.
Eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung bei Radio TV IBS Liberty, weil unsere Sendezeit für den ersten Teil dieser Sendereihe leider sich dem Ende neigt.
Ja gut, jetzt wollte ich noch kurz fragen, es geht mit dem Hund. Der Hund hat die gleichen Symptome wie wir, also ein Tier, also Mensch und Tier die gleichen Symptome. Ganz viel unverträglich kann man, Hund konnte früher alles fressen, also den, wie gesagt, er noch lebt, der andere ist ja mal nicht verstorben. Ja, hat also die gleichen Erscheinungen, die gleichen gesundheitlichen Probleme. Und dann habe ich dann immer rühnisch gesagt, wenn es hieß, ja, ist Alter, ich sage, wie denn, mein Sohn ist so und so alt, also alt bin ich ja auch noch nicht. Dann habe ich dann gesagt, ja, und der Hund, der tot ist, hat sich das eingebildet, dass er tot ist. Und der andere, der krank ist, vielleicht der ist Simulant oder wie. Also weil das das ist ja gerade, dass man jemanden total verblöden will. Also das nimmt ja eben keiner ab. Wir sind ja nicht doof, dass wir uns da sowas erzählen lassen.
Richtig, und aufgrund dessen, dass man dann so sachlich argumentiert hat, ich meine, wie ich ihm gerade schon zitiert habe, mit nachweisbaren Antikörpern etc., dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn man dann erst damit konfrontiert hat, dann wurde angefangen zu mauern oder sogar in die Offensive gegangen und dann war man plötzlich psychosomatisch belastet,
ja, ja.
Und hat eine Belastungsstörung gehabt, also sprich, dann PTBS. Wurde die, ja. Genau, PTBS.
Wurde uns angehangen, beiden.
Genau, wurde dann die Psychoschiene gefahren, okay, nach dem Motto, du hast eine Macke, obwohl man sachlich richtig argumentiert hat, Sachen, die einfach nicht sein können.
Ja, also dann wurden, an Ärzte haben dann teilweise gesagt, soll man einen Psychiater holen? Dann haben wir danach am Ende gesagt, weil irgendwann hat es uns mal gereicht. Wir hatten ja mehrfach die Erfahrung gemacht, haben gesagt, wenn Sie einen Psychiater brauchen, Herr Doktor, dann bitte holen Sie sich einen, wir brauchen keinen. Das, wie gesagt, und dann waren die natürlich dann ruhig. Also es, man wollte da regelrecht forcieren, dass, wie gesagt, halt wir uns auf sowas einlassen. Und da können wir ganz fest von ausgehen, wenn man da drauf reingefallen wäre, jetzt nicht so ein bisschen, sagen, was im Kopf gehabt hätte und hätte da nicht gemerkt, was da beabsichtigt ist, dann können Sie von ausgehen, dass da ein Gefälligkeitsgutachten stattgefunden hätte und wir beide ganz schnell, wie der Herr Mollert, in der Psychiatrie entsorgt worden wären. Weggesperrt.
Ja.
Mundtot.
Und
Mundtot.
Aus diesen Verhältnissen, sprich aus der Zwangspsychiatrisierung herauszukommen, hat eben leider nur Herr Gustav Mollert erreichen können. Es gibt 10.000 weitere Menschen, denen leider das Entkommen aus der Psychiatrie nicht gelungen ist in Deutschland und bislang auch nicht gelingt. Alle Dinge, alle diese schrecklichen Ereignisse, die man fast in Worte kaum beschreiben kann, und ich danke für die Zeit, die Sie jetzt in der ersten Sendereihe sich genommen haben, lieber Tobias und liebe Ute und lieber Tobias, sind in Worte im Grunde genommen kaum zu beschreiben und es ist kaum nachzuvollziehen. Alles hat begonnen mit einer dreistündigen Aussage zu einem Verbrechen, von dem Sie Zeuge geworden sind.
Ja, und damit quasi geendet, dass dieser besagte Staatsanwalt, also nochmal aufsuchten, uns einen schönen, hat mich gefragt, ob ich als Zeuge, er wusste noch nicht, mein Sohn hat auch eine Zeugenaussage gemacht in Wiesbaden, das war ihm wohl nicht bekannt, und dass er das gemacht hat, und dann hat er mich direkt angesprochen, Bürotüre zu, mein Sohn war dann immer gesagt, so Frau, 2012 ist das gewesen, springen Sie jetzt als Zeuge ab? Ich sage, nee, ich springe nicht ab, ich spucke nicht auf den Tod meines Hundes, der so schlimm gestorben ist, machen wir nicht.
Und seine Antwort war, dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt im Obdachlosenheim.
Er hat uns angedroht. Direkt angedroht.
Radio TV IBS Liberty, International Social and Medical Outreach Team und IFN D734, International Family Network D734, arbeitet auf der Grundlage der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und wenn wir nur einen kleinen Bruchteil aus Ihrer 10-jährigen Leidenszeit hören, das heißt inzwischen ja mehr als 10 Jahre, dann kann man zum Eindruck gelangen, dass die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird in Hessen, leider auch in der Nähe von Kassel, einer Stadt, die etwa 20 Kilometer von Kassel entfernt ist. Zusammengefasst, Sie wünschen sich die Verständigung der Botschaft in Israel und auch der Botschaft der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika. Werden Sie Anträge für Visa stellen?
Richtig, ja, werden wir.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und Sie wünschen eine Ausreise von Deutschland entweder bevorzugt in die USA oder nach Israel ersatzweise. Ist richtig. Das richtig?
Genau, korrekt, ja, richtig.
Um mit der Vergangenheit in gewisser Weise, soweit es möglich ist, ein Kapitel zuschlagen zu können in einem Lebensbuch und ein neues Lebenskapitel beginnen zu können. Unter, so hoffe ich, besseren Vorzeichen.
Ja, also das hier ist kein Leben mehr. Das ist, ja, wie man sagen, ein Abwarten.
Oder ein Überleben, würde ich sagen.
Ja, Überleben. Das ist der gute, richtige Ausdruck. Ein Überleben. Mehr ist das nicht mehr.
Aber man möchte mal wieder leben und da kann man nur, oder können wir uns viel versprechen von diesen beiden genannten Ländern.
Ja.
Weil dort noch die Menschenrechte nicht mit Füßen getreten werden, sondern im Gegenteil.
Ja, richtig. Gut aus.
Sie sind vorbereitet auf einen Flug von Frankfurt am Main. Flüge kosten Geld, sowohl in die USA als auch nach Israel muss man wohl mit etwa 800 Euro, 1000 Euro pro Flug, je nach Flugzeit bzw. je nach Fluglinie rechnen. Und Sie hoffen jetzt darauf, dass irgendwie die Flugmöglichkeit geschaffen wird, dass Ihnen geholfen wird, damit Sie in die USA oder nach Israel fliegen können. Ist das richtig?
Richtig, das hat sie gesagt, dann die USA oder Israel, da hilft, woanders geht es ja nicht.
Ja. Es
ja, wie gesagt, weiß ich also jetzt, ob ich das kurz noch sagen soll, es wäre ja bei uns eigentlich gewisse Mittel da, aber da hat man ja nichts veranlasst. Wir waren ja nicht unvermögend und mein Mann, wie gesagt, ist ja eigentlich, mit meinem Mann ist auch diese große Summe Geld verschwunden und die wird ja nicht ja, geplatzt sein eigentlich.
Das heißt,
es geht um sehr, sehr viel Geld.
Es gibt noch viele weitere Geschichten, auch die Geschichte Ihres Mannes, und es geht um sehr, sehr viel Geld und Sie wissen noch nicht mal, wo Ihr Mann sich ja derzeit aufhält.
Nein, weiß ich nicht. Den wahren Aufenthaltsort meines Mannes weiß ich nicht. Bin nicht bekannt. Da geistern sehr komische Sachen rum. Also da müsste mein Mann das dreifache Lottchen sein, wenn er so schön sagt, was da alles verbreitet wurde über, wir sagen, sehr merkwürdige Facebook-Seiten, wo er sich aufhalten soll. Also ganz merkwürdige Dinge sind da passiert. Und persönlich erreichen kann ich ihn nicht. Seine Handynummer existiert noch, die alte Handynummer. Kann ja auch sonst wer da eigentlich weiterlaufen lassen, keine Ahnung. Und aber persönlich erreiche ich meinen Mann nicht. Und so mit ihm klären und wie es ihm geht, wir machen uns da sehr große Sorgen. Mhm.
Zu Ihren Berufen, Ihrer Beruf, was ist Ihr Beruf, Ute?
Mein Beruf, also ich bin lange Zeit als Reiseverkehrskauffrau gearbeitet.
Und Tobias, was ist Ihr Beruf?
Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe lange Zeit zusätzlich im Versicherungswesen gearbeitet.
Das heißt, es gibt auch mehrere Möglichkeiten in den USA, sich ein neues Leben aufzubauen und sich in verschiedenen Berufsbereichen auch zu bewerben mit Erfolg.
Die Möglichkeit gibt es schon, ja natürlich.
Ja, natürlich, klar, die Fachkompetenz ist da. Ja.
Radio TV IBS Liberty mit einer Sondergeschichte, die so unglaublich klingt und so schrecklich ist, doch leider genau so in Hessen stattgefunden hat, in Deutschland. Eine Familie, das heißt Mutter und Sohn, wünschen die Ausreise von Deutschland in die USA oder nach Israel. Ute und Tobias, ich wünsche Ihnen für die Zukunft nur das Beste und hoffe, dass Ihr Wunsch gelingen wird. Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden, bitte, und auf ISMOD, International Social and Medical Outreach Team und Radio TV IBS Liberty?
Über Internet. Ich habe Ihre Internetseite gefunden und habe dann sofort zu meinem Sohn gesagt, diesen jungen Mann muss ich kontaktieren, der glaubt unsere Geschichte. Der hat schon Erfahrung in solchen Dingen.
Weil das ist das Schwierigste, jemanden zu finden, der einem sowas Unglaubliches wirklich glaubt.
Ja, also das, weil es ja so eine schlimme Geschichte ist, wie gesagt, ich hätte glaube ich auch früher nicht, wenn ich nicht so schlimme eigene Erfahrungen hätte machen müssen, das gar nicht glauben können, wenn mir jemand so etwas erzählt hätte, das kann nicht sein. Sowas gibt es mittlerweile in Deutschland. Was ist hier passiert?
Dabei steht in Artikel 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, dass das Bekenntnis zu den allgemeinen unveräußerlichen Menschenrechten an erster Stelle steht und das Bekenntnis zum Frieden in Deutschland, ja, Europa und in der Welt. Die Menschenrechte sollten geschützt werden von allen Menschen, speziell natürlich auch von Zeugen, die leider Zeuge trauriger, schlimmster Ereignisse geworden sind. Und Zeugen sollten normalerweise geschützt werden und nicht verfolgt werden.
Korrekt, ja.
Wir sprechen ein weiteres Mal, wir produzieren eine weitere Sendung, einen weiteren Teil in dieser Reihe Zeugen, die bedroht werden und Zeugen, die Hilfe suchen und sich wünschen, in die USA oder nach Israel auszureisen. Ich hoffe, dass Ihr Wunsch bald in Erfüllung geht und Sie bald ein neues Leben unter guten Vorzeichen in den USA oder in Israel beginnen können. Das ist eine Sondersendung von Radio TV IBS Liberty und wir stehen natürlich auch jedem Hörer, ungeachtet des Berufes, auch Staatsanwälten, Polizei und Medienbeobachtern, Prozessbeobachtern und Journalisten und Kollegen, auch Gutachtern und Psychiatern und Psychologen gerne für Auskünfte zur Verfügung. Telefon 0621 5867 8054. Ich wiederhole, Telefonnummer Ludwigshafen, Mannheim 0621 5867 8054 oder auch die zweite Telefonnummer 0621 4909 650 117. Weitere und ausführliche Informationen zu den Sendungen von Radio TV IBS Liberty finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite bei www.radiotvinfo.org. Ich wiederhole, www.radiotvinfo.org. Radio TV IBS Liberty, Grace Medcare Limited, London, ISMOD, International Social and Medical Outreach Team und International Family Network D734 arbeiten auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und auf der Grundlage der UN-Konvention zum Übereinkommen der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und wir arbeiten für Gerechtigkeit, für Frieden, für Freiheit, für Menschenrechte, Bildung und internationale Völkerverständigung. Und soweit es irgendwie möglich ist, versuchen wir Menschen und Tieren, einigen wenigen Menschen und Tieren in schweren Notlagen zu helfen. An dieser schweren Notlage von Ute und Tobias gibt es leider keinen Zweifel. Und umso mehr bitte ich auch um Hilfe, alle Menschen um Hilfe, aber auch alle Institutionen, die in der Lage sind, Hilfe zu leisten, damit der Wunsch von Ute und Tobias bald in Erfüllung geht und sie ein neues Leben in den USA oder auch in Israel beginnen können.